Ach so.
Der Podcast für mehr interkulturelles Verständnis. Impulse für das Schulleben.
Wir hatten gerade mit der Arbeit an diesem Podcast begonnen. Da machte Corona dem Präsenzunterricht den Garaus. Die Zeiten des Homeschoolings ließen dann schmerzhaft genau das sichtbar werden, was der Grund für diesen Podcast gewesen war. Dass da etwas nicht zusammenpasst zwischen den Erwartungen der deutschen Schule und der Realität vieler Schülerinnen und Schüler. Ja, und Corona hat sich genau für diese Schülerinnen und Schüler besonders schlimm ausgewirkt. Sehr oft handelte es sich dabei um Kinder und Jugendliche aus zugewanderten Familien, die wenig formale Bildung haben. Aus diesem aktuellen Anlass haben wir eine Art Nullfolge als Einstiegsfolge produziert, nachdem die anderen Folgen bereits durchnummeriert aufgezeichnet waren. Herzlich willkommen also zur Einstiegsfolge von Ach so, der Podcast für mehr interkulturelles Verständnis, Impulse für das Schulleben. Wir wollen Probleme, die im Schulalltag auftreten, benennen, Lösungsimpulse bieten und für mehr Verständnis im Miteinander werben. Wir, das sind Eylem Emir, Türkin mit arabischen Wurzeln, langjährige Stadtteilmutter, Erzieherin und interkulturelle Trainerin, Heidemarie Brosche, von 1977 bis 2020 Mittelschullehrerin und Fachautorin im Bildungsbereich, und ich, Marion Buck-Kluger, Journalistin und examinierte Grundschullehrerin. Eylem und Heidemarie haben sich an der Augsburger Schillerschule kennengelernt und tauschen sich seither intensiv aus. Gleich zu Beginn möchten die beiden etwas klarstellen, das ihnen sehr, sehr wichtig ist.
Ja, wir Lehrkräfte konnten ja inzwischen viele Erfahrungen mit Familien machen, die Migrationshintergrund haben. Relativ oft auch mit Familien aus der Türkei. In den letzten Jahren sind viele andere zugewandert, auch geflüchtete Familien. Und wir wollen mit unserer Serie nicht den Eindruck erwecken, es seien alle Zugewanderten gleich. Sie sind unterschiedlicher Abstammung, stehen unterschiedlich zum Thema Religion, sind vermutlich auch nicht alle gleich integrationswillig und so weiter und so fort.
Ja, Verallgemeinerungen sind vollkommen fehl am Platz. Die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund ist so heterogen, dass Lehrkräfte ohne Vorurteile auf jede einzelne Familie offen und unvoreingenommen zugehen müssen. Es gibt jede Menge Familien mit Migrationshintergrund, die sehr gebildet sind, die vorbildliche Beziehungen zu ihren Kindern führen, die wunderbar integriert und eine Bereicherung für diese Gesellschaft sind. Da es uns aber wichtig ist, dort zu helfen, wo es immer wieder zu Problemen kommt, widmen wir uns in diesem Podcast speziell den Migrantenfamilien, die wenig oder keine formale Bildung haben, die also oft bildungsfern oder sozial schwach genannt werden. Wir wollen erklären, wie die kulturellen Hintergründe in Kombination mit wenig formaler Bildung zu großen Herausforderungen werden können.
Und dabei kann es halt zu gewaltigen Missverständnissen kommen. Das ist uns sehr wohl bewusst. Zum Beispiel auch zu dem Missverständnis, dass wir mit dem Finger auf Menschen zeigen. Selbstverständlich liegt uns nichts ferner als dies. Aber wir sind der Meinung, es ist weder zielführend, die Schuld an den Passungsproblemen einzig und allein im deutschen Schulsystem zu suchen, noch sie einzig und alleine den Familien anzulasten. Es geht überhaupt nicht um Schuld, sondern darum, dass hier etwas zusammentrifft, was an vielen Stellen nicht gut funktioniert. Und nur, wenn man genau hinschaut, kann es besser werden.
So. Und jetzt schauen wir mal da genauer hin, wo es in Homeschooling-Zeiten nicht gut geklappt hat. Eylem, Sie waren ja die gesamte Corona-Zeit über in Kontakt mit Lehrkräften und Eltern. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wo die Hauptprobleme lagen?
Die Hauptprobleme waren in meinen Augen, dass noch viel mehr als bisher häusliche Unterstützung nötig gewesen wäre. Dazu kamen die fehlenden sozialen Beziehungen und die Tatsache, dass die Kinder ihre Lehrkräfte nicht mit allen Sinnen wahrnehmen konnten. Gerade für die Kinder, die von zu Hause nicht viel Unterstützung erfahren, ist es zentral, dass die Lehrkräfte wirklich präsent sind, dass sie ihnen aufmunternde Blicke zuwerfen, ihnen nahe sind, sie wirklich bei der Stange halten. Das ist für sie so wichtig. Aber dazu kamen natürlich noch weitere Probleme.
Welche meinen Sie da?
Ja, alles, was Ausstattung und Medien betrifft. Viele haben kein eigenes Zimmer, keinen eigenen Arbeitsplatz, keinen ruhigen Arbeitsplatz, keinen funktionierenden PC. Stattdessen gibt es oft mehr Familienangehörige als Zimmer, kleine Zimmer, keinen Arbeitsplatz oder nur einen Arbeitsplatz, den man sich mit anderen teilen muss. Und oft ist das Internet nicht stabil, oft ist der PC, also der eine PC, den es gibt, gleichzeitig der der Eltern und alle Geschwister. So müssen die Schülerinnen und Schüler beim Homeschooling zum Beispiel am einzigen Computer arbeiten, obwohl die Eltern oder Geschwister diesen vielleicht auch gerade nutzen wollen, um zu arbeiten. Die Schulen haben ja oft Laptops zur Verfügung gestellt, zumindest manchen Eltern. Aber das Problem war damit noch lange nicht gelöst. Viele Familien haben mehr als ein Kind in der Schule. Außerdem haben die Familien oft auch keinen Drucker oder nur einen, der nicht funktioniert oder einen, der gerade keinen Toner hat oder es ist kein Druckpapier da.
Es klingt aber nicht nach konzentriertem Arbeiten.
Nein, überhaupt nicht. Dazu kommt, dass es für viele dieser Kinder sehr schwierig ist, Ordnung zu halten mit all den Blättern, die sie bearbeiten müssen. Sie müssen ja beachten, diese Blätter sind für Montag, diese für Dienstag und so weiter. Das ist wirklich sehr schwer für viele Kinder und deren Eltern, obwohl es von den Lehrkräften echt gut gemacht war. Manchmal lief es auch so, dass eine Mami gegen den Widerstand ihres Kindes die Blätter in die Hausaufgabenmappe eingeordnet hat. So nach dem Motto, ich kann das besser, lass mich das machen. Manche Kinder wurden dabei nervös, weil sie es selbst tun wollten. Ach, das ist noch lange nicht alles. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwer es die Kinder da manchmal haben.
Haben Sie da konkrete Beispiele für uns?
Genügend. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass die Eltern in aller Ruhe vor dem Fernseher sitzen und eine Sendung anschauen, während das Kind versucht, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Oder während die Lehrerin Unterricht hält, kämmt Mama dem Kind die Haare, weil es ordentlich aussehen soll. Oder ein Kind hat mal verzweifelt versucht, dem Online-Unterricht in der Küche zu folgen, weil die älteren Geschwister Wohn- und Kinderzimmer besetzt hatten. Nur leider hat die Mama mit einer ihrer Töchter gleichzeitig einen Großputz mit viel Lärm in der Küche veranstaltet. Ja, die Mütter meinen es oft auch gut und wollen ihrem Kind helfen. Sie sagen leise die Antworten vor und denken, dass man sie nicht hört. Ja, für sie ist es ein Gesichtsverlust, wenn das Kind nicht die richtige Antwort geben kann. Es ist vielen Eltern nicht bewusst, was das bedeutet, Online-Unterricht. Das alles kommt zusammen. Ich kann nur sagen, für diese Kinder ist Online-Unterricht ein großer Nachteil.
Aber das Handy ist doch allgegenwärtig und damit können doch auch die Eltern umgehen.
Ja, das stimmt. Und man könnte jetzt denken, ist doch wunderbar, das Handy ist doch ein PC. Aber wer so denkt, dem empfehle ich, mit dem Handy schwierige Texte zu lesen, mit dem Handy auszudrucken und an herausfordernden Aufgaben dran zu bleiben, so zu denen man so gar keine Lust hat. Und das, obwohl es ständig Unterbrechungen wie eintreffende Nachrichten oder Sprachnachrichten gibt und auch trotz Verlockungen wie Video gucken, Spiele spielen und Social-Media-Aktivitäten.
Wie sieht es denn überhaupt mit Medienkompetenz aus?
Oh ja, Medienkompetenz. Unabhängig von Corona ist vielen Eltern nicht bewusst, dass es für ein Kind regelrecht schädlich sein kann, viele Stunden vor dem Fernseher oder dem Computer bzw. der Konsole zu verbringen. Es wird viel eher gesehen, dass Kinder, die vor einem dieser Geräte sitzen, keine Unordnung machen, sodass die Wohnung jederzeit besuchsbereit ist und dass sie sich ruhiger verhalten.
Besonders in kleinen, hellhörigen Wohnungen kann man das ja verstehen.
Ja klar, aber die Folgen sind eben alles andere als gut. Ich habe zum Beispiel einen Zweitklässler erlebt, der immer wieder während der Hausaufgabenbetreuung die Hände hebt, als halte er ein Gewehr, der Kampfgeräusche und Roboterbewegungen macht und ganz offensichtlich in die Welt seiner Computerspiele eintaucht. Immer wieder muss man ihn aus dieser Welt zurückholen. Ich habe den Eindruck, dass es für ihn zu Hause keine Alters- und Zeitbegrenzung gibt, was das Gamen betrifft. Für einen anderen Jungen war es nach dem Lockdown und der Homeschooling-Zeit unglaublich schwer, sich wieder auf die Schule umzustellen. Immer wieder hat er gefragt, wie spät ist es, wann kann ich nach Hause gehen? Und wenn ich nach dem Grund gefragt habe, lautete die Antwort, ja, damit ich zocken kann. Ich habe ihn dann ein bisschen wie eine Spionin ausgehorcht. Wie lange hast du denn immer gespielt? Welche Spiele hast du gespielt? Und er sagte, die ganze Zeit durfte ich zocken, das war cool. Und dieser Junge fand den Lockdown eben cool. Er sagte offen, wie gerne er nach Hause gehen würde, um weiterzuspielen.
Haben Sie eine Idee, Elem, wie man hier helfen kann?
Ja, im Bezug auf den Fernseher habe ich ein richtiges Programm mit den Müttern meiner Stadtteilgruppe gemacht. Ich habe sie erst darüber informiert, wie wichtig feinmotorik und sprachliche Entwicklung ihrer Kinder sind, wie sehr das gefördert werden muss und welche negative Auswirkungen zum Beispiel Dauerfernsehkonsum für ihre Kinder hat. Ich habe sie sehr intensiv über längere Zeit dazu motiviert, den Fernseher einfach mal auszumachen.
Haben Sie das dann wirklich befolgt?
Ja, klar, die Kinder waren auch an den laufenden Fernseher gewöhnt. Sie weinten und rebellierten, wie die Mamis mir rückmeldeten. Aber es gab immer wieder Erfolge. Einmal rief eine Mama, die ihre Kinder eher verwöhnt hatte, vom Fahrrad aus zu: Ich habe es geschafft, ich habe den Fernseher ausgemacht, es klappt, wir schauen keinen Fernseher mehr. Und eine Woche darauf hat sie in der Gruppe erzählt, wie viel Angst sie vor all dem hatte, was ihr Sohn anstellen würde, wenn sie konsequent bleiben würde. Sie hat gedacht, ja, ich will diesen Stress nicht, ich habe die Zeit dafür nicht, ich kann das nicht ertragen. Sie sagte, aber weil ich wusste, wie wichtig es ist, war ich ganz stabil wie ein großer Baum und ich habe den Fernseher ausgemacht und es hat funktioniert.
Und wie haben die anderen Mütter reagiert?
Ja, die haben es dann auch so gemacht. Die Kinder spürten, wie wichtig es ihren Müttern war. Ihre Ausstrahlung und Haltung waren so klar, dass die Kinder tatsächlich keinen Stress mehr machten. Und vor allem boten die Mütter den Kindern nun Alternativen zum Fernsehen an. Sie unternahmen etwas mit ihren Kindern und beschäftigten sich mit ihnen und stellten fest, hey, das macht ja Spaß und meinen Kindern tut es gut.
Das klingt aber wie ein kleines Wunder.
Um diese Stärke aufzubringen, war für die Mütter die Gruppe enorm wichtig. Die Mütter haben sich gegenseitig stark gemacht, so nach dem Motto, die hat es geschafft, warum soll ich das nicht auch schaffen? Eine Gruppe also, in der sie sich austauschen, in der sie sich gegenseitig immer wieder stärken und motivieren konnten. Hier fanden auch Rollenspiele statt, die den Müttern ein Gefühl dafür vermittelten, wie negativ der Einfluss des Fernsehers sein kann. Wenn die Mütter selbstständig etwas lernten, war dies von viel mehr Erfolg gekrönt, als wenn man ihnen nur Vorträge hielt. Und so müsste es auch in Bezug auf den Computer und die Games gehen.
Heidi, was können hier denn die Schulen tun?
Ich glaube, hier geht es nicht anders, als dass auch die Erwachsenen gebildet werden. Und zwar über Menschen, zu denen die Eltern vertrauensvoll eine Beziehung aufbauen. Auf diese Art ist mit Beharrlichkeit viel zu erreichen, da bin ich sicher. Das zeigen ja Elems Beispiele aus der Stadtteilmütterarbeit. Ich ahne aber, dass jetzt viele sagen, diese Zeit haben wir Lehrkräfte nicht. Oder das kostet aber auch viel. Deshalb hier eine nette kleine Geschichte, die gut zeigt, wie ich das meine. Ein Waldarbeiter bearbeitet mit einer Säge einen Baum im Wald. Er ist nicht wirklich erfolgreich, denn die Säge ist total stumpf. Da kommt ein Wanderer vorbei und sagt, wie wäre es, wenn du deine Säge erstmal schleifst? Der Waldarbeiter aber antwortet, um Himmels Willen, dafür habe ich keine Zeit. Ich finde ehrlich gesagt, die Schulen müssen aufpassen, dass sie sich nicht wie der Waldarbeiter benehmen.
Ich glaube, das müssen Sie noch genauer erklären.
Naja, wenn der Waldarbeiter aus Zeit- und Geldgründen nicht wahrhaben will, dass die Säge geschliffen werden muss, klappt das mit dem Sägen nicht, auch wenn er sich noch so viel Mühe gibt. Und wenn die Schule nicht wahrhaben will, dass die Eltern unterstützt werden müssen, klappt das mit den Kindern nicht, auch wenn sich die Lehrkräfte noch so viel Mühe geben. Natürlich meine ich nicht, dass Lehrkräfte neben ihrer normalen Tätigkeit nun auch noch Eltern unterrichten sollen. Eines ist klar, das, was ich vorschlage bzw. fordere, gibt es nicht umsonst. Aber es könnten eben Menschen, idealerweise mit Migrationshintergrund, aber das muss nicht sein, dafür bezahlt werden, dass sie mit den Eltern vertrauensvoll und kundig neben der Schule zusammenarbeiten. So könnten die Eltern die Schule mit ihren Ansprüchen zunehmend besser verstehen und zu Unterstützern ihrer Kinder werden. Die Säge wäre geschliffen.
Und wie sehen Sie das, Elem?
Genauso. Corona hat überdeutlich gezeigt, was vorher eigentlich schon bekannt war. Viele dieser Eltern haben viel zu wenig Medienkompetenz. Das hat noch nicht mal was mit der Sprache zu tun. Das entsprechende Wissen fehlt ihnen einfach. Vielleicht hat Corona wenigstens geschafft, dass jetzt überdeutlich wurde, man muss sich in Zukunft um diese Eltern bemühen und ihnen die Möglichkeit bieten, zum Beispiel einen Medienführerschein zu machen. Ganz wichtig dabei ist, dass die Wissensvermittlung über Selbsttätigkeit und Austausch zu den Übungen und Aktionen erfolgt. Nur so kann man sie erreichen. Das habe ich immer wieder erlebt.
Heidi, haben Sie noch Tipps für die Lehrkräfte, die ja nicht zusätzlich zu ihrer anderen Arbeit belastet werden sollen?
Wenn wir Lehrkräfte uns bewusst machen, warum manche Kinder so viele Stunden vor dem Fernsehgerät, dem PC oder der Konsole verbringen, können wir dies zumindest verstehen. Was ja noch nicht heißt, dass wir es begrüßen. Ich finde es dringend nötig, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern verbessert wird, zum Beispiel durch niederschwellige Angebote, die wirklich nichts mit Vorträgen zu tun haben. Zu denen kommen die meisten dieser Eltern nicht. Die würden in der Regel ja an ihnen vorbeirauschen. In Bezug auf Medien könnte ein handlungsorientiertes Medienkompetenztraining angeboten werden und so würden wenigstens die Voraussetzungen für eine Besserung geschaffen. Das können Schulen aber nicht alleine stemmen. Da brauchen sie unbedingt Unterstützung, personell und finanziell. Wenn es diese Unterstützung nicht gibt, wenn sich weiterhin nichts verändert, und das gilt jetzt für alle Inhalte unseres Podcasts, benehmen sich die Schulen wirklich wie der Waldarbeiter mit der stumpfen Säge.
Das war also unsere Einstiegsfolge zu Ach so, dem Podcast für mehr interkulturelles Verständnis, Impulse für das Schulleben. Weitere Impulse für das Schulleben gibt es dann ab jetzt in unseren Podcast-Folgen 1 bis 9.